Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr und damit wieder Zeit für eine neue Ausgabe unserer Plattform. Ihr wisst schon, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, wie immer, die Plattform. Ein spannendes, interessantes, meist mit Ulmer Bezug, Thema, und genauso handhaben wir es auch heute. Mein Name ist Michael Trost und das Thema ist heute das Ulmer Museum. Und wir haben ja ab dieser Woche und ich glaube in den folgenden Wochen so ziemlich immer am Donnerstag eine Sendung zum Thema Ulmer Museum und sprechen dann über einzelne Themen aus diesem Umfeld. Machen wir heute auch so, wobei wir sicherlich heute erst ein bisschen allgemein über das Ulmer Museum sprechen werden. Seit wann gibt's das und vor allem natürlich auch über die aktuellen Umbaumaßnahmen, die laufen. Und bei mir im Studio sind vom Ulmer Museum zwei, beziehungsweise eigentlich drei Gäste, und die wollen wir kurz vorstellen. Zum einen die Chefin des Ulmer Museums, die Frau Dr. Stefanie Date ist da. Frau Dr. Date, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag in der Plattform.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Moment, Mikro ist noch nicht oben. Sorry. So, jetzt ist Mikro oben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Außerdem ist da ja aus dem Bereich zuständig für Ausstellung und Kurator und Ausstellung zumindest in der HFG, die gerade aktuell dort zu sehen ist, der Linus Rapp. Rapp, ganz herzlich willkommen ebenso.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Außerdem, bei mir so nebendran, sitzt noch aus dem Bereich Kommunikation und Marketing beim Ulmer Museum die Frau Katharina Faller. Ebenso, Frau Faller, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und wir sprechen heute Nachmittag also über das Ulmer Museum. Bevor wir das aber tun, würde ich, wie wir es immer sagen, wie wir es immer machen, sagen, stellen Sie ganz kurz vor. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mit der Chefin an, Frau Dr. Date. Vielleicht, dass Sie ein paar Worte kurz zu sich sagen, wer Sie sind, seit wann Sie hier sind. Und Sie wissen einfach schon so, was Sie zu sich einfach in Kürze den Hörern ein bisschen erzählen möchten.
Ja, ich bin jetzt inzwischen schon das 8. Jahr in Ulm, war vorher 25 Jahre als Kuratorin an verschiedenen Orten, auch als Leiterin eines kleinen Museums hier in der Region, der Villa Roth, tätig. Bin Kunsthistorikerin, habe auch Philosophie und Völkerkunde studiert und bin reingeschmeckt. Also ich lebe seit 27 Jahren in Oberschwaben. Bin sehr, sehr gerne in Ulm und habe diese Aufgabe übernommen, diese Leitung dieses Museums mit einem großen Sanierungsprogramm. Und wir sind jetzt, was auch viele Ulmerinnen und Ulmer schon sehen, sozusagen in der Endschleife. Wir bauen nämlich jetzt auch das Haus in den verschiedenen Gebäuden um. Und das wird alles ganz neu und auch hoffentlich dann noch viel attraktiver als vorher. Ja, und ich freue mich einfach auch, dass wir unser Haus vorstellen können die nächsten Wochen. Oh, und dann würde ich jetzt einfach an meinen Kuratorkollegen weitergeben.
Ja, machen wir doch.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Linus Rapp. Ich bin Kurator und Historiker. Habe meinen Standort eigentlich in München, aber trotzdem auch eine enge Verbindung nach Ulm. Das sind sozusagen vor allem zwei Dinge. Meine Mutter hat hier gelebt als kleines Mädchen und kam dann später wieder zurück an ein Forschungsprojekt, das am Museum Ulm, HFG-Archiv, durchgeführt wurde. Habe hier 3 Jahre als Doktorand gearbeitet und auch so ein bisschen die Stadt, ihre Leute und ihre fantastischen Teigwaren kennengelernt. Und das war dann natürlich auch eine einzigartige Gelegenheit, als ich das Team nochmal verstärken durfte, als es dann im letzten Sommer an die Vorbereitung der Pasta-Ausstellung ging.
Mhm. Ja, sehr schön. Die Frage, wie groß ist das Museum eigentlich im Sinne von, wie viele Menschen arbeiten denn da einfach, Dr. Date? Also wie viel gehören denn eigentlich zum Team?
Das ist eine richtig gute Frage. Wir sind gewachsen. Wir sind die letzten Jahre enorm gewachsen, weil es an verschiedenen Stellen immer wieder Personalbedarf gibt. Und wir haben, was ich wahnsinnig schön finde, in den letzten Jahren sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Wir haben immer wieder auch Projektstellen oder Praktikanten, die einfach bei uns reinschnuppern und alle Bereiche auch des Hauses kennenlernen können. Denn das Museum Ulm ist nicht zu groß, um nicht auch die Möglichkeit zu haben, alle
Abteilungen und Arbeitsfelder kennenzulernen. Wir sind im Moment 47 Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wie gesagt, das ändert sich immer mal wieder so. Und was das Museum selber anbelangt, wir werden im nächsten Jahr den 100. Geburtstag feiern können, mhm, in der Baustelle. Was aber auch seinen Charme hat, wir können mit den Sammlungsbeständen, die wir haben, 40.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte der Menschheit abbilden, Geschichten daraus erzählen. Also wir haben, wie vielleicht viele ja wissen, gerade in Ulm und drumherum, den Löwenmenschen als größtes eiszeitliches Artefakt der Welt und ältestes Kunstwerk der Welt mit 40.000 Jahren Alter in unserem Besitz. Wir stellen ihn selbstverständlich auch während der Schließung aus, haben gerade ein zweijähriges Gastspiel in der Kunsthalle Weishaupt, die wir personell auch mitbetreiben. Und darüber hinaus gibt es viel in unseren Sammlungsbeständen zur Geschichte der Stadt Ulm, zur Kunst Ulms in der Spätgotik, im Mittelalter, der Reichsstadt. Und was ganz wichtig ist, und da findet ja eben die Pasta-Ausstellung auch statt, das ist das Archiv der ehemaligen Hochschule für Gestaltung, mhm, am Kuhberg, am Hochstress. Wir sind Hüter des Nachlasses dieser HFG, die von 1953 bis 1968 aktiv war. Das ist die Nachfolge des Bauhauses. Und die Menschen oder die Dozenten, die dort oben waren, und auch die Studenten, haben mit den Begründern auch daran gearbeitet, die Gesellschaft der Nachkriegszeit zur Demokratie zu erziehen und einfach einen Geisteswandel herbeizuführen. Und in diesem Sinne ist die HFG ein wichtiger Außenstandort des Museums, dem wir auch während der Schließung sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen wollen als bisher.
Mhm. Ah ja, das heißt, die Räumlichkeiten, die man heute da begehen kann, wo dann auch so ein alter Schallplattenspieler unter anderem zum Beispiel steht und andere Grafiken ausgehängt sind und von Otto Eicher und dann die Piktogramme, das gehört auch zum Ulmer Museum. Das heißt, das ist eine Außenstelle des Ulmer Museums.
Ganz genau. Wir sind Mieter in den Originalgebäuden der Stiftung der HFG und haben dort Räumlichkeiten, die einfach prädestiniert sind, einfach wahnsinnig geeignet sind, um eben dieses Archiv und die Geschichte der HFG und die damit verknüpften Themen zu zeigen, immer wieder in Sonderausstellungen auch aus der Geschichte heraus zu schöpfen und Dinge anzusprechen. Vor allem aber eben auch, und das ist mir persönlich immer ganz wichtig und ich denke auch allen Kuratorenkollegen im Team, dass wir versuchen, aus dieser Kunst, Kultur und Designgeschichte heraus im Museum immer eine Verbindung, eine Brücke zu schlagen zur Gegenwart, einfach die Menschen in ihrer Alltagswirklichkeit heute mit gesellschaftsrelevanten Themen abzuholen, neugierig zu machen, denn ich denke, Neugier und Staunen sind die zentralen Motivationsfaktoren, um ins Museum zu gehen, und das versuchen wir mit der Pasta-Ausstellung jetzt auch.
Da kommt man natürlich noch drauf, was es da mit dem Einzelnen genau auf sich hat. Also, wir haben es schon gerade gesagt, das ist eine Außenstelle. Das Ulmer Museum ansonsten ist, wo man es bisher kannte und kennt, zu 90% oder sonst gibt es keine Außenstelle, zu 90% sonst von der Fläche dort beheimatet, ja, quasi in der Nähe zum Rathaus, also dort im Bereich, ja, gegenüber Kunsthalle Weishaupt. Das ist die einzige oder eigentlich die Ausstellungsfläche, die es gibt. Oder gibt es noch weitere Außenstellen, irgendwelche Punkte, Besichtigungspunkte, die man irgendwie gar nicht im Kopf hat, die auch noch zu Ihnen gehören?
Ja, besichtigen würden, glaube ich, viele gerne unser neues zentrales Depot, was wir haben, was dringend notwendig war, um das Museum jetzt umbauen zu können. Wir sind seit 4,5 Jahren im Umzug, also mit den Sammlungsbeständen raus aus dem Museum an einen wirklich prädestiniert, wirklich gut ausgestatteten Ort, an der Blaubeurer Straße. Da würden viele gerne reingucken, dürfen sie aber nicht. Das ist einfach im Moment noch im Aufbau und für uns auch schon ein kleiner Hochsicherheitstrakt. Aber das Museum selber hat eine tolle Lage, weil es sich direkt am Marktplatz befindet, gegenüber des Rathauses und auch der Stadtbibliothek. Es besteht aus insgesamt 7 Gebäuden unterschiedlicher Epochen, also vom 16. Jahrhundert ungefähr bis auch in die Gegenwart. Sind denkmalgeschützte Gebäude, und das Fantastische ist, dass man dort eine Zeitreise ganz anders erlebbar machen kann, wenn ich Kunst einer Zeit in einem Gebäude der Zeit zeige. Mhm. Und wir haben im Moment, also das heißt, man kann eigentlich anders das sagen, wenn wir jetzt dann umgebaut haben, das Eingangsgebäude wird abgerissen, wird neu gebaut, wird auch aufgestockt, dann werden wir ungefähr 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben. und davon ungefähr 700 für Sonderausstellungen. Und dieses Erarbeiten von Themen, die Menschen anspricht, die aus der Kunst- und Kulturgeschichte schöpfen, aber viel mit uns heute zu tun haben, das ist unser Weg, wo wir hinwollen.
Ja, 7 alte Gebäude, die quasi alle zusammengehörig sind. Hat man da irgendwo in einem Mal irgendwann angefangen und dann einfach sich ein bisschen ausgedehnt, das und jenes und das noch dazu dann genommen? Ich vermute fast ja, oder?
Ganz das genau ist so ist es.
Wachstumsentwicklung.
Ja, ich sage immer, das ist eigentlich wie so ein Organismus, wie ein gewachsener Organismus, ausgehend von 2 Gebäuden an der Neuen Straße, genau gegenüber von der Kunsthalle Weishaupt. Mhm. Die werden auch gerade als erste Bauabschnitte umgebaut und ertüchtigt für neue Funktionen. Und dann ging das immer so weiter. Man hat immer angebaut und nach mehreren Jahrzehnten, der erste eigentliche Neubau ist dann 1999 eröffnet worden mit der Sammlung Fried, also einem wichtigen Verleger und Sammler und Kulturkritiker aus Ulm, der der Stadt Ulm in den 70er Jahren seine Sammlung Kunst des 20. Jahrhunderts geschenkt hat. Und für dieses Gebäude wurde für diese Sammlung wurde ein Gebäude errichtet. Und dann kam die Kunsthalle Weishaupt dazu, mit einem Verbindungsgebäude und einer Verbindungsbrücke zu unserem Haus. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, weil diese Kunsthalle mit der Familie Weishaupt und mit der Sammlung Siegfried und Jutta Weishaupt eine fantastische Ergänzung ist zu unseren Beständen und wir mit ihnen sehr eng freundschaftlich verbunden sind und auch zusammenarbeiten und eben in weiten Teilen aus unserem Team, aus dem städtischen Team heraus auch den laufenden Betrieb unterstützen.
Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, wo wir vielleicht ein paar Infos zu haben sollten. Wann wurde das eigentlich gegründet und gibt es da jetzt auch jemanden, den man nennen muss, irgendjemand, der irgendwann mal als Gründer des Ulmer Museums in den Annalen hier dieser Stadt irgendwo geführt wird, irgendeine berühmte, bekannte Persönlichkeit oder wie ist denn das? Also seit wann gibt es das Ulmer Museum?
Das Ulmer Museum wurde gegründet 1924. Also genau vor 100 Jahren,
ja, klar,
durch Julius Baum. Und Julius Baum war, ich glaube auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Vorgängerinnen und Vorgänger im Amt, eine sehr wichtige, prägende Figur, weil er ein Museumsdirektor war in diesem frühen 20. Jahrhundert, der sehr progressiv war, sehr visionär war, der immer gesagt hat, man darf nicht nur rückwärtsgewandt schauen, sondern man muss das zeitgenössische Kunstschaffen immer im Blick behalten und immer versuchen, auch in der Vermittlungsarbeit die Menschen heute abzuholen. Er war Gründungsdirektor 1924. Das Museum wurde aber dann tatsächlich am ersten Standort eröffnet am 4. Oktober 1925. Deswegen feiern wir nächstes Jahr am 4. Oktober den 100. Geburtstag mit dem 100. Jubiläum der Eröffnung. Und das ist schon eine ordentliche Zeitspanne, in der sich dieses Haus einfach entwickelt hat.
Ja, das Urhaus ist dann das, wo man heute reingeht oder was war dann das Urfäng, also das, wo die Evolution begonnen hat, das ursprüngliche, also sozusagen ja die Keimzelle, wenn man so möchte, des Museums?
Also das Urhaus kann man fast nicht sagen, aber die Urhäuser sind eben diese Gebäude an der Neuen Straße. Gegenüber der Kunsthalle Weishaupt, aber das Gebäude, mit dem man den Eingang des ersten Museums identifizieren kann, ist die sogenannte Gewerbebank mit dem Eingang am Taubenplätzchen. Ich glaube, die Ulmerinnen und Ulmer kennen diesen kleinen Platz, wenn man rauskommt aus der Tiefgarage Rathaus und sich Richtung Kunsthalle Weishaupt wendet. Auf der rechten Seite ist so ein ganz kleiner Platz mit einem Brunnen inzwischen. Und das Gebäude, was gerade eingerüstet ist, gerade eben auch letzte Woche und vorletzte Woche ein neues Dachstock bekommen hat, ist das eigentliche Ursprungshaus, in dem das Museum eröffnet wurde.
Das waren dann noch bescheiden weniger Quadratmeter. Sie sagen 4.000 sind es heute. Wie viel waren es denn anfänglich? Ist da was bekannt? Also wenn es mal...
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt aus dem Stegreif gar nicht so sagen. Ungefähr, schätze ich mal, in dem Gebäude haben wir um die 600-700 Quadratmeter. Mhm. Dann kam danach der Ehinger Stadel dazu, angrenzend, und auch das Kichelhaus. Das Kichelhaus hat eine Ausstellungsfläche im Moment von ungefähr 650 Quadratmetern.
Oh ja.
Also es hat sich so wie so eine Krake so langsam ausgedehnt.
Mhm. Also ich will nur sagen, am Anfang war es vielleicht ein Fünftel, ein Zehntel oder viel, viel kleiner. Und das ist dann über die Jahre und Jahrzehnte aufgewachsen und wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter wachsen.
Auf jeden Fall, also soweit wir es dürfen. Das Landesdenkmalamt spricht natürlich mit. Wir sind in einem Ensembleschutz und dürfen da auch mit dem Neubau des Eingangsgebäudes nicht willkürlich, so wie wir es gerne hätten, nach oben oder nach unten. Mhm. Das Museum war kleiner, aber es hat sehr viel Kunst gezeigt, denn man hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts anders Ausstellungen gemacht. Man hat alles gehängt, was man hatte in den Sammlungsbeständen. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man nach und nach angefangen, Dinge ins Depot zu räumen und einfach klarere, ruhigere, etwas lichtere Ausstellungen zu konzipieren.
Das heißt, sich auf bestimmte Hauptausstellungsstücke zu konzentrieren und das Übrige bleibt einfach dann hinter den Kulissen.
Genau, das bleibt dann im Depot und das macht es auch viel spannender, weil man kann immer wieder neue Dinge entdecken, man kann was rausholen, auch den Besucherinnen und Besuchern neu präsentieren, was sie vielleicht lange nicht gesehen haben.
Beim Naturmuseum ist es, glaube ich, ähnlich. Da weiß ich auch, dass ja Schätze hinter den Mauern noch vergraben sind. Das durften auch mal besichtigen. Da gibt es ja noch ganz viel, was nicht in der Ausstellung ist. Und ich glaube, bei Ihnen ist das ein bisschen ähnlich.
Das ist in allen Museen so. Also wenn man sagen kann, dass in einem Museum 10% der Sammlungsbestände dauerhaft gezeigt werden, ist es schon sehr viel.
Die Frage, Frau Dr. Date, die Themen oder beziehungsweise das, was da in der Ausstellung zu sehen ist, ergibt sich so ein bisschen aus, wir haben in Ulm halt was gefunden oder wir hatten in Ulm jetzt bestimmte Ausstellungsstücke, jetzt machen wir da mal einen entsprechenden Ausstellungsbereich drauf oder definiert das Museum die Ausstellungsbereiche und sucht dann aktiv nach Ausstellungsgegenständen. Wie funktioniert ein Museum so? Also ergibt sich das durch den Fund oder den Bestand, den man hat, dass man sagt, das nehmen wir halt rein oder definiert dann die Direktorin oder das Museum, was gezeigt werden soll und sucht dann entsprechend die Sachen. Wie geht das überhaupt? Wie geht Museum?
Ja, das erkläre ich immer gerne. Es macht nämlich einfach Spaß, aber auch darüber zu sprechen, was wir für Aufgaben haben und was wir für Schätze hüten. Also man muss unterscheiden zwischen Dauerausstellung und Sonderausstellung. Ein normales Museum kennt man durch eben eine Dauerausstellung, die über viele Jahre Bestand hat und die einen repräsentativen Querschnitt zeigt aus den eigenen Sammlungsbeständen, wichtige Stücke, bei uns jetzt halt der Löwenmensch, die schöne Ulmerin oder was auch immer. Und darüber hinaus konzipieren die Kuratorinnen und Kuratoren eines Museums immer sehr gerne Sonderausstellungen, mit denen man einfach immer wieder neues Publikum anlocken kann, mit denen man einzelne Aspekte aus der Sammlung, einzelne Kunstwerke vielleicht zum Anlass nehmen kann, um sich Leihgaben dazuzuholen, um einfach ein Thema anzugucken, etwas spezifischer zu werden. Und das machen wir als Kuratoren auch sehr, sehr gerne natürlich. Das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Wir sind inzwischen im Museum Ulm 6 Kuratoren für unterschiedliche Sammlungsbestände. Also ich bin noch zuständig als Kuratorin für die Moderne, also 20. bis 21. Jahrhundert. Wir haben eine Kollegin für die sogenannte alte Kunst, Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Und einen Kurator für die Archäologie. Einen Kurator für die HFG, also alles, was Industriedesign oder Design ist der Nachkriegszeit, und eine Kuratorin für Digitales.
Ah ja.
Denn auch die Digitalentwicklung macht keinen Halt vom Museum und da gibt es sehr, sehr viel zu tun, wie wir unser Haus weiterentwickeln können in der Kommunikation, im Marketing, aber eben auch in der Vermittlung. Und diese Sonderausstellungen, die entwickeln sich aus den eigenen Sammlungsbeständen heraus, aber auch aus Themen, die gerade so virulent sind oder durch bestimmte Anlässe, Jahrestage innerhalb jetzt der Stadtgesellschaft. Denken wir 4 Jahre zurück. Das war der Geburtstag von Berblinger und auch da haben wir dann eine Ausstellung dazu gemacht. Versuchen aber da immer einfach einfach Zeitgeistthemen aufzugreifen.
Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die sind immer da, die alten Gegenstände und diejenigen, die also insofern das Museum beziehungsweise nach Ulm kommen und Ulmer Geschichte kennenlernen wollen, das Museum vielleicht auch schon mal besucht haben, finden bestimmte Gegenstände immer wieder. Die gehören zum Standard, das ist einfach die alte Ulmer Geschichte. Und dann gibt es immer noch die neuzeitlichen oder vielleicht die aktuellen themenbezogenen Ausstellungen, zeitgeistbezogenen Ausstellungen, die dann eben alle paar Jahre Jahre oder Monate, ich weiß nicht, wie häufig dann einfach mal wechseln?
Das kommt drauf an, wie groß der Umfang ist, sehr häufig. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind kein Stadtmuseum, also wir sind ein städtisch getragenes Museum, aber wir sind kein Stadtmuseum, auch kein stadthistorisches Museum, sondern wir sind wirklich ein archäologisches und Kunst- und Kultur- bzw. designgeschichtliches Museum mit internationalen Sammlungsbeständen. Also wir können natürlich Ulmer Stadt Kulturgeschichte, städtische Kulturgeschichte erzählen, aber eigentlich sind wir ein internationales Haus, also mit Kunstwerken von internationalen Künstlern und sind auch in einem Leihverkehr. Das heißt, wir werden auch oft angefragt von Kollegen und Kolleginnen weltweit, ob sie Stücke von uns ausleihen können für Sonderausstellungen und umgekehrt machen wir das auch. Das heißt, wenn wir eine Sonderausstellung konzipieren, dann treten wir in den Leihverkehr und schicken Anfragen an Museen weltweit, in denen wir eben Stücke für dieses Thema finden. Das ist diese inhaltliche Arbeit, die wir als Kuratoren dann leisten. Und ja, wenn die Bedingungen dann stimmen, dann willigen die Kolleginnen und Kollegen international ein und leihen uns dann ihre Kunstwerke. Das heißt, wir sind hier in einem stadtgeschichtlichen Kontext, aber ein international arbeitendes Museum.
Das heißt, ich verstehe da heraus, dass das Ulmer Museum in der Welt schon einen Namen hat, auch wenn jetzt Ulm eben nicht die Megametropolis in New York oder London oder irgendeine andere vergleichbare Stadt in der Größe. Aber das Museum lässt sich dann doch irgendwo sehen, oder es ist schon ein Museum, das einen Namen in der Welt hat, und sie sind da alle miteinander gut vernetzt. Und also es könnte sein, dass bei Ihnen mal jemand aus London anfragt, ein Ausstellungsgegenstück zu bekommen, was in Ulm zum Beispiel dann irgendwo in den, in den Archiven oder in der Ausstellung steht.
Auf jeden Fall. Aha. Und wir haben jetzt gerade mal rückblickend eine Statistik erstellt. Wir haben die letzten 10 Jahre im Durchschnitt ein Kunstwerk pro Tag verliehen, international in alle Kontinente. Mhm. Und das ist was klar, der Besucher nicht erfährt, was er nicht wissen kann und was ein Teil, auch ein Großteil unserer Arbeit ausmacht. Dieser Leihverkehr und für uns aber auch eine wunderbare Zusammenarbeit darstellt und einfach auch eine Möglichkeit, unsere Schätze, die wir haben, eben international auch zu zeigen.
Mhm. Bedeutet aber umgekehrt, dass Sie wahrscheinlich im gleichen Maße dann auch von woanders Dinge leihen, dass es immer so ein gewisser Austausch untereinander, für die zumindest Wechselausstellungen gibt, dass Sie im Prinzip was schicken, aber auch was bekommen. Und da ständig irgendwo wahrscheinlich der Postbote oder irgendwas Größeres klingelt und Sie packen irgendein schönes Ausstellungsstück.
Ja, wenn es der Postbote wäre, wäre es gut. Meistens sind das sehr kostspielige Kunsttransporte, also Spezialtransporte. Mhm. Nein, es ist natürlich so, dass man in einem Leihverkehr steht, mit Kollegen sich gegenseitig unterstützt. Und ja, es gibt halt dann auch Anfragen, da fragt mal das British Museum an oder das Metropolitan Museum in New York oder andere große Einrichtungen. Da fühlt man sich dann schon sehr geehrt als doch kleineres, mittelgroßes Museum in Deutschland. Aber wir haben einfach in unseren Sammlungen Stücke, die einmalig sind weltweit und die immer wieder angefragt werden von den ganz großen Häusern.
Oh ja, das heißt, in der Welt kennt man sich untereinander. Das heißt, Sie können wahrscheinlich in Deutschland dann alle die großen Museumsdirektoren, Direktorinnen und in der Welt auch und haben dann eine riesenlange Liste und rufen da eben, sag ich mal, in New York an und sagen, hey you, can you please send me?
So ungefähr. Wenn es so einfach wäre, wäre es gut. Nein, es geht ja alles dann offizielle Wege. Man muss ein Leihgesuch dann schreiben. Natürlich geht das an die Direktion erstmal. Ja. Dann schauen die zuständigen Kuratoren, also die Verantwortlichen für die Sammlungsbestände, auf diese Leihgesuche, die Restauratoren. Also es ist nicht ganz so einfach. Man muss schon sehr sorgsam auch mit den Dingen umgehen und sich auch sehr sorgsam überlegen, wem leihe ich was? Das ist auch so ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Aber grundsätzlich funktioniert es so, wie Sie es gerade geschildert haben. Wir haben Kenntnis von Stücken in anderen Häusern, die wir gerne für Ausstellungen ausleihen würden. Und dann versuchen wir, die auch zu bekommen.
Das heißt, man hat Einblick in irgendwelche Archive, irgendwelche Datenbanken? Oder wie geht das? Oder man weiß es halt, weil man zufällig mal dort gewesen ist, oder nein, das ist wahrscheinlich eher nicht. Gibt es da irgendwie so international irgendwie mit Einblick für alle entsprechenden vergleichbaren Chefinnen und Chefin von Museen, die dann Einblick nehmen können und wissen, es gibt jetzt dieses Bild oder jetzt diesen Beständen, Ausstellungsgegenstand zum Beispiel eben gerade in New York, dass man da gucken kann?
Also das wäre ein Traum für uns alle, wenn es eine Datenbank gäbe, in der sämtliche Kunstwerke, Artefakte und Kulturgüter verzeichnet wären, die man in irgendeiner Form in einem Museum sehen und vielleicht auch ausleihen kann. Das ist leider nicht der Fall, aber wir sind alle auch, das ist Teil unseres Berufskapitals, sage ich mal, so informiert über Publikationen, über Kontakte, auch über die Jahre hinweg, über Netzwerk, dass wir schon wissen, wo wir was finden. Aber es ist tatsächlich ein riesiges Desiderat, also eine wahnsinnig große Aufgabe, dass wir als Museen lange noch nicht da sind, wo wir sein wollen, was die digitale Erfassung unserer Sammlungen anbelangt und auch eben die digitale Verfügungstellung, also die Sichtbarmachung unserer Sammlungen übers Internet. Das ist weit weg.
Dann der sechste Kurator, den Sie angesprochen haben, der sich mit IT-Themen befassen soll, der in diesem Sinne wahrscheinlich eine Optimierung dann leisten soll, oder?
Jein, die Digitalkuratorin bei uns hat noch viele andere Aufgaben, also diese Pflichtübung im Hintergrund, einfach unsere Sammlungsbestände digital zu erfassen, das macht wiederum ein anderer Kollege, der da seit vielen Jahren an Bord ist und wahrscheinlich bis zu seiner Pensionierung noch beschäftigt ist, wenn er alleine bleibt. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben ungefähr 10% unserer Sammlungsbestände digital erfasst.
Ja.
Das ist bei 135.000 Objekten und Archivalien ist das, schon mal ein Anfang, aber da ist wirklich noch viel Luft nach oben und wir können auch da viel, viel mehr Personal brauchen, damit wir einfach auf einen Standard kommen und auf einen einfach einen Weg finden, um unsere Sammlung einfach sichtbar zu machen und mit dieser Sichtbarkeit auch zu arbeiten.
Ja, weil Sie das mit dem Transport gesagt haben, da ist natürlich schon mal die Frage, ist man da schon auch sicher, dass das, was geschickt wird, wieder gesund zurückkommt, nicht irgendwo entweder in der Fracht verloren geht, der Motto, wir wissen es nicht, wo es geblieben ist, nö, kann man nicht tracen und nicht tracken und ja, kommt an, ja, aber es sind drei Stücke zerbrochen oder was weiß ich, Post hat halt oder die Leute im Flugzeug ein bisschen das Paket geworfen, statt sorgfältig abgelegt. Also ist man da schon sicher oder zittert man da um seine Ausstellungsstücke unter Umständen auch?
Da gibt es ganz klare Regeln, wie so ein Transport abläuft. Ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt einfach spezialisierte Transportunternehmen, die wir für solche Aufgaben, je nachdem wie umfangreich die Aufgabe ist oder wie wertvoll auch das Objekt ist, was wir transportieren müssen, dann entsprechend engagieren. Dann hat immer die Restauratorin oder der Restaurator einen Blick darauf. Also es werden Zustandsprotokolle geschrieben, wenn ein Kunstwerk aus unserem Hause rausgeht, also verliehen wird, dann wird in dem Moment, in dem es eben verpackt wird, kurz vorher ein Zustandsprotokoll geschrieben. Und genauso umgekehrt, wenn es am Empfängerort ausgepackt wird, um einfach genau zu schauen, es hat keinen Schaden genommen. Die Kunsttransporte sind oft klimatisiert, sie sind oft erschütterungsarm, die entsprechenden LKWs ausgestattet. Und bei den Luftfrachten oder den Transporten via Luftfracht ist es oft so, dass bei hochkarätigen Kunstobjekten dann auch ein Kurator oder ein Kurier mitfährt. Nicht nur bei Luftfracht, sondern eben auch bei Transporten in Übersee, sondern eben auch innerhalb von Europa. Wir schicken dann schon unsere Kuratoren, die Restauratorin auch hin, um dabei zu sein, wenn ein Kunstwerk ausgepackt wird und aufgehängt wird.
Also es sind schon besondere Maßnahmen. Es ist nicht ganz so, wenn jetzt hier, was weiß ich, der Mensch in Urlaub fährt und dann seinen Koffer abgibt. Das ist alles an der Stelle schon ein bisschen aufwendiger und in Bezug auf Sicherheit dann auch andere Maßstäbe.
Ja, und wir verwahren ja Schätze der Menschheit. Das ist ja öffentliches Eigentum. Es sind Kulturgüter, die unwiederbringlich verloren wären, wenn sie kaputt gehen sowieso, aber dann wäre es auch nicht schön, aber wenn sie verloren gingen, wäre es natürlich ein großer Verlust.
Bettinus Rapp, hallo.
Und Katharina Faller, hallo.
Ja, und wir haben schon gerade ein bisschen über grundsätzliches zum Museum gesprochen, wollen aber, weil er da ist, natürlich auch gerne ein bisschen mit Linus sprechen, Linus Rapp. Der Herr Rapp hat schon da ein klein bisschen was angedeutet, dass da gerade eine aktuelle Ausstellung mit Pasta zu tun hat und dass das auch was mit Designfragen zu tun hat. Das ist, glaube ich, im Umfeld der HFG eine Ausstellung. Sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, was hat es mit HFG als ja Außenstandort des Museum Ulm und Nudeln denn auf sich? Was kann man da besichtigen? Ist es jetzt wahrscheinlich die designgeformte Nudel aus dem HFG-Archiv? Nee, eher nicht. Was genau gibt's denn da?
Das ist schon eine ganz gute Spur.
Ja?
Ja, tatsächlich haben wir sozusagen, das ist der Ausgangspunkt für diese Ausstellung, im Archiv Dokumente gefunden, dass in den frühen 60er Jahren ein Dozent an der Ulmer Hochschule, Walter Zeischek, an der Findung neuer Nudelformen gearbeitet hat. Mhm. Und soweit wir wissen, ist das das erste Mal in der Geschichte überhaupt. Später kommen dann große Designer wie Philipp Stark oder Giorgio Giugiaro aus Italien, die das dann auch versuchen. Aber soweit wir das belegen können, ist tatsächlich die Ulmer Hochschule der erste Ort, wo sich ein professioneller Designer mit der Formung einer neuen Nudel beschäftigt hat. Mhm. Leider hat es kein Ergebnis gegeben. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo es das Food Design noch nicht gibt. Walter Zeischek hat sozusagen nicht die Einblicke in die Produktion, die er braucht, und er scheitert dann nach einer gewissen Zeit, und in der Frustration hat er fast alles, was in diesen Vorbereitungen stattgefunden hat, vernichtet. Ein paar Dokumente sind übrig geblieben und die zeigen wir jetzt auch in der Ausstellung HFG-Archiv. Also das war so ein bisschen der Anlass für die Ausstellung.
Das heißt, es gibt wirklich auch Design für Lebensmittel, in dem Fall von Form von Nudeln, wo man einen Designer ransetzt, der das dann so entwirft, dass es irgendwie, was weiß ich, gut rutscht oder dass es hübsch ausschaut, also wahrscheinlich verschiedenen Anforderungen gerecht wird, also auch aus der Lebensmittelindustrie.
Genau, tatsächlich ist es ein ganz neues Kapitel der Pasta- und Nudelgeschichte. Wir Menschen essen ja schon seit vielen tausend Jahren Nudeln und Teigwaren, und erst sozusagen in der letzten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben dann Gestalter angefangen, die Nudel zu formen. Also jetzt nicht mehr der Koch oder die Köchin zu Hause, sondern ein professioneller Produktgestalter nimmt sich diese Aufgabe an und versucht, eine neuartige Nudelform zu entwickeln. Und da geht es sozusagen, Sie haben es ja schon kurz angedeutet, es geht um die Ästhetik. Die Nudel muss uns gefallen, aber eine Nudel hat auch eine Aufgabe. Soll sozusagen bissfest sein, sie soll am besten auch noch Soße transportieren. Das sind alles Dinge, die man bei so einem Nudelentwurf mit beachten muss. Und bisher ist es auch, ja, ist es ein bisschen ein nerdiges Spartenthema. Vielleicht so viele Designer hat es nicht gegeben, die sich bisher daran gewagt haben. Ein paar haben es versucht, und die haben wir dann auch alle versammelt mit kleinen Exponaten in unserer Ausstellung, so dass man das auch mal als Besucher jetzt erleben kann. Wie geht denn eigentlich so ein Designer vor, wenn er eine neue Pastaform entwickeln möchte?
Mhm, verstehe. Ja, und gibt's jetzt je nach, also nach Land oder je nach Designer dann in unterschiedlichen, ja, also in Italien andere Nudeln als in Deutschland, weil hier die deutsche Designform zum Einsatz kommt, oder sind die dann irgendwie auch, gibt's Normen oder was? Ich meine, nach Größe, nach Gewicht oder gibt's es dann, dass die Ulmer Nudel, ich meine, gibt einen Ulmer Stuhl, der aus der HFG, so ein Hockerle, zum Beispiel, dann als Output entstanden ist und weltberühmt geworden ist. Gibt's jetzt die Ulmer Nudel mit dem Ulmer Design irgendwo dann?
Die gibt's noch nicht, aber sie kommt hoffentlich, denn ja, wir haben im Zuge der Ausstellung einen Formfindungswettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, das steht allen offen, ob Designer oder nicht. Jeder, der Spaß an der Nudel hat, kann einen Entwurf einsenden, und das Beste wird von einer Jury prämiert und dann tatsächlich gefertigt und verkauft. Das geschieht im Begleitprogramm unserer Ausstellung, dass wir da versuchen, auch diesen, ja, Formenkanon zu erweitern. Grundsätzlich ist es aber schon so, wie Sie sagen, Nudeln, oder das kann man, glaube ich, für kulinarische Themen allgemein sagen, sie sind sehr, sehr stark regional geprägt. Mhm. Das heißt, wir essen hier in Ulm ganz andere Dinge als die Menschen in München. Und was die Nudel angeht, kann man tatsächlich ähnliche Dinge auch belegen. Das heißt, in Deutschland essen, haben wir andere Vorlieben für andere Nudelformen als zum Beispiel in Italien. Mhm. Es gibt schöne Statistiken, in denen kann man sehen, was kauft der Italiener im Supermarkt, was der Deutsche, und da sieht man dann doch gewaltige Unterschiede.
Ah ja, das heißt, mit so einem Regionalbezug kann man unter Umständen auch aus Marketing-Sicht nochmal irgendwo dann, ja, zum Speziellen erheben und dann einfach auch noch vielleicht sogar einen Absatz steigern, wenn es noch besonders schön aussieht oder vielleicht ein bisschen lustig. Also mir fällt ja mal spontan ein, vielleicht gibt es ja eine Nudel, die dann aussieht wie ein Ulmer Spatz, irgendwie so.
Ich glaube, die gibt es schon. Und
ist
haben,
das wahr? Ja.
Die haben wir auch schon in der Ausstellung mit untergebracht. Wir nennen das ein Bildmotiv. Also das ist eine Nudel, da war die Entwurfsidee, ein bestimmtes Bild darzustellen. Da hat man sich nicht überlegt, was macht jetzt kulinarisch viel Sinn, sondern ich habe eine visuelle Vorstellung von etwas und bringe das dann in eine Nudelform. Da gibt es ja alles Mögliche. Ich habe gesehen, es gibt Wohnmobile und tatsächlich auch das Gesicht von Martin Luther als Nudel. Wenn Sie das mögen, können Sie also auch auf Martin Luther herumkauen. Wenn Ihnen damit nicht so geheuer ist, es gibt sozusagen Nudeln, die aus der Industrie sind, die auch so sehr skulpturale Formen haben.
Ja.
Zum Beispiel die Räder, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, oder die Radiatoren, die sehen so ein bisschen aus wie Heizkörper. Es ist eine sehr komplexe Form und das ist tatsächlich eine traditionelle Form, gibt schon so ungefähr 150 Jahre. Und eine Hommage an die Ästhetik der Technik, würde ich das nennen.
Mhm. Ja, und also in der HFG hat man auf jeden Fall auch schon solche Sachen aus dem Nahrungsmittelbereich irgendwann mal entworfen. Insofern wurde es sich an oder bietet es sich an, dass man jetzt diese Ausstellung dann auch im HFG-Umfeld dann zeigt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Es ist total spannend, das ist auch eine sehr heitere Ausstellung geworden. Ne? Wir sind ja in Zeiten, da möchte man manchmal gar nicht in die Zeitungen schauen. Und ich glaube, da oben haben wir eine positive Botschaft, nämlich Pasta und Nudeln, das macht Spaß, das vereint die Menschen, ganz egal woher sie kommen. Und von dem her glaube ich, man kann da eine ganz gute Zeit bei uns oben haben.
Mhm. Die Ausstellung hat schon geöffnet, oder?
Ja.
Mhm. Und kann noch bis wann besichtigt werden?
Das läuft noch bis in den Januar. Also das heißt, es gibt Zeit genug. Wir haben ein großartiges Begleitprogramm aufgestellt, das man im Internet sich angucken kann. Da gibt es Spätzlekurse, es gibt einen Spaghetti-Brücken-Bauwettbewerb. Da geht es dann darum, statische Prinzipien zu lernen. Und die Ausstellung geht danach nach Leipzig. Also sollte es hier jemand verpassen, er hat 2026 dann nochmal die Möglichkeit bei den Kollegen vom Krassi-Museum.
Mhm. Also auf jeden Fall etwas doch sehr auch Besonderes, was es da zu sehen gibt. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht die einzige Ausstellung, die im Augenblick noch geöffnet ist, sondern es sind, wie ich gelernt habe, auch in der Weißhaupthalle Weißhaupt noch einige Ausstellungen, die man auch trotz geschlossenen Museums noch besichtigen kann, oder?
Also wir haben dieses und nächstes Jahr ein Gastspiel in der Kunsthalle Weißhaupt, in dem wir anhand der Buchstaben des Alphabets uns Objekte und einfach Themen, Stichworte zur Arbeit im Museum und zu den Sammlungsbeständen ausgesucht haben. Und die zeigen wir in der Kunsthalle Weißhaupt bis Ende nächsten Jahres. Mhm. Und darüber hinaus haben wir, weil Sie vorhin auch schon gefragt hatten, im Normalfall, wenn das Museum geöffnet ist und wir alle Häuser in Betrieb haben, haben wir schon 6 bis 8 Ausstellungen pro Jahr inklusive HFG-Archiv gezeigt in der Vergangenheit. Das ist schon eine enorme Menge, aber es macht uns einfach wahnsinnig Spaß, immer wieder Themen aufzugreifen, wie jetzt gerade eben mit den Nudeln.
Ja, ja. Bei den Nudeln, bevor Musik spielen, einfach nochmal die Frage. Das ist also ein Konzept, da haben Sie, wie ist genau Ihre Beteiligung, das kuratiert, man sagt, an die Ausstellung?
Genau, wir hatten sozusagen die Themenstellung, war klar, und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, welche Berührungspunkte zwischen Pasta und Design gibt es? Wir haben jetzt ein bisschen ums Food-Design gesprochen, es gibt aber noch mehr. Es gibt Kommunikationsdesign, Produktdesign, Verpackungsdesign, viele Sparten, und die haben wir dann sozusagen zusammen aufgebaut und Exponate recherchiert, die nach Ulm gebracht und einen Katalog dazu gemacht.
Mhm. Exponate heißt, das sind auch echte Nudeln, wo man anknabbern kann? Oder?
Anknabbern wird schwierig, wir haben viele echte Nudeln.
Echte Nudeln.
Und wir haben tatsächlich auch sozialistische Nudeln. Die sind 1960 in der DDR abgepackt worden und haben seitdem ihre Hülle nicht verlassen. Und die können Sie sich angucken. Also es ist wirklich ein Blick in die Vergangenheit.
Mhm. Das heißt, die halten dann schon so lange. Oder waren die denn nicht brüchig nach so langer Zeit in der Tüte?
Nee, natürlich sind sie jetzt ein bisschen fragiler, das ist klar, aber ich war zum Beispiel die Recherche auch im Pasta-Museum in Parma gewesen. Dort haben die Nudeln aus dem 19. Jahrhundert, die kann man sich angucken. Die sind schon wirklich, die Stückchen sind nicht mehr sehr groß, aber sie hält so lange. Und das ist ja auch das Tolle an der Pasta, sie ist eigentlich ein haltbares Lebensmittel und eigentlich wirklich der einzige Endgegner ist die Feuchtigkeit. Und ich glaube, wenn sie die gut aufbewahren, gute Chance, dass sie die Nudel ein paar Jahre mit sich aufbewahren können.
Ja, das Entscheidende wahrscheinlich, dass es trocken gelagert wird, sonst haben wir irgendwann mal Schimmel da drin.
Genau.
Mhm. Wow.
Es gibt tatsächlich einen archäologischen Fund in China, der ist 4000 Jahre alt. Da ist damals eine Nudelschale umgestürzt. Da drin waren Buchweizennudeln. Diese Schale hat die Nudeln geschützt und Archäologen haben das dann vor keine 10 Jahre her, diese Schale gefunden, zufällig, und das ist tatsächlich die älteste erhaltene Nudel der Welt. 4000 Jahre, jetzt könnte man meinen, dann kommt die Nudel vielleicht tatsächlich aus China, aber tatsächlich ist die Nudelkultur der Menschheit noch viel älter und die reicht zurück bis in den Nahen und Mittleren Osten. Das ist ja die Region, wo sich der Mensch niederlässt. Der Mensch ist ja lange Nomade und dann beginnt er vor 10.000 bis 12.000 Jahren mit dem Ackerbau. Mhm. Es entsteht sowas wie Brot und in diesem Zuge werden auch noch Teigwaren erfunden. Also es sind im Prinzip die direkten Vorläufer unserer Nudeln, auch wenn die damals ganz anders ausgesehen haben. Mhm. Das sind eher so Fladen oder Stücke. Man kann das nicht genau beschreiben, aber man geht davon aus, dass das eingekocht wurde in Art Eintöpfen und Suppen. Also daher kommt die Nudel und dann hat sich das sozusagen einmal im Osten zu so asiatischen Teigwarenkulturen weiterentwickelt und einmal im Westen zu dem mediterranen italienischen. Und da waren dann einfach sehr viele Völker mit beteiligt. Also so könnte man eigentlich sagen, Nudeln sind ein tolles Beispiel für Multikulti-Produkte.
Oh ja. Mhm. Aber immer ein bisschen mit regional anderer Ausgestaltung und vielleicht dann auch gerade, wenn man Italien sagt und ins Teigwaren denkt, Spaghetti haben aber nichts mit Nudeln zu tun oder doch im Sinne Teig wahrscheinlich doch ein bisschen ähnlich, nur ein bisschen langgezogener. Sind das spezielle Formen, die italienischen langen, dünnen Spaghetti von Nudeln oder? Das ist eine ganz andere Klasse von Teigwaren.
Also sozusagen Lebensmittelfachleute würden von Teigwaren sprechen.
Ja.
Und Pasta ist sozusagen immer die italienische Nudelkultur. Also das heißt Penne, Spirelli, Fusilli, Paccheri, alles das ist Pasta. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus Hartweizengrieß hergestellt wird. In Deutschland sagen wir oft Nudeln und damit meinen wir vor allem Bandnudeln, Eiernudeln, das kennt man vielleicht auch gut von zu Hause. Man rollt einen Teig aus, kann den dann mit einem Messer schneiden in breite Bandnudeln. Das ist sozusagen das, was traditionell eigentlich Nudel heißt. Aber tatsächlich verwenden wir heute im Alltag diese Worte oft synonym und sagen Nudeln, auch wenn wir eigentlich von Pasta sprechen.
Das ist eigentlich der richtige Begriff. Aber vom Rezept her ist es seit Urzeiten immer ziemlich das gleiche. Eier irgendwo drin und ein bisschen Mehl und Wasser, Kuckuck. Also das ist vom Rezept steinalt schon, oder?
Es gibt da schon
nach regional auch mit Zutaten ein bisschen unterschiedlich, ja.
Ja, also zum Beispiel in Italien kann man das ganz toll sehen. In Norditalien gibt es viel Nudeln, die aus einem weichen Weizenmehl gemacht werden und Ei. In der Emilia Romagna zum Beispiel, dort wo Bologna liegt, wo die Tagliatelle herkommen. So ein bisschen so eigentlich wie die deutsche Bandnudel. Im Süden von Italien, da macht man keine Eier in der traditioneller Weise in den Teig, sondern mit Hartweizengrieß her und Wasser und trocknet dann diese Nudel auch. Das heißt, da gibt es dann schon Unterschiede. Und es gab auch schon relativ früh in Italien Versuch, wir kennen ja das Reinheitsgebot für Bier, sowas ähnliches gibt es in Italien auch. Ich glaube, die erste Normierung von einem gültigen Pasta-Teig-Rezept stammt aus dem 16. Jahrhundert aus Genua. Und da wurde damals festgeschrieben, Pasta darf nur sein, was Hartweizengrieß und Wasser enthält.
Ah ja, dann haben wir in der Pause gelernt, dass auch das Werkzeug für die Nudel sozusagen, die Gabel, irgendwo dann in dieser Zeit entstanden ist, um genau dieses selbige essen zu können.
Richtig, man hat damals Nudeln gerne mit heißem Käse gegessen. Ich glaube, wir kennen das von heute. Irgendwie so Käsespätzle stehen auch so ein bisschen in dieser Tradition. Das ist sehr heiß, da verbrennt man sich die Finger. Und so wurde eine Gabel erfunden, um diese kleinen Nudeln dann aufzupieken. Es gibt Quellen mittelalterlich, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgehen. Das heißt, die Gabel wurde tatsächlich zum Konsum von Pasta erfunden und war natürlich auch ein Anknüpfungspunkt für die Ausstellung, in der wir natürlich dann auch wieder Gabeln zeigen, weil die einfach in einer engen Verbindung zu Pasta stehen.
Verstehe. Wie groß ist die Ausstellung? Anders gefragt, wie viel Zeit muss man, um die Ausstellung denn in der HFG besichtigen zu können, muss man denn einplanen? Also ist das nur ein schneller Rundgang in Viertelstunde oder ist man da 2 Stunden gebunden oder wie kann man sich das vorstellen?
Grundsätzlich sind Sie da ganz frei, wie Sie das gestalten möchten. Ich denke, wenn man alles gut sehen und einmal anschauen will, braucht man ungefähr 1 Stunde. Es sind ungefähr 180 Exponate, die wir oben gesammelt haben. Es gibt auch Filme, manchmal auch was zum Lesen ausgelegt. Aber ich glaube, es ist eine sehr kurzweilige Angelegenheit.
Mhm. Ja, und man lernt auf jeden Fall was dazu. Das haben wir schon, glaube ich, in der Sendung ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Vielleicht sollte man ganz kurz noch so die Anekdote erzählen. Da war was mit einem Scherz in einem Aprilscherz von Dr. Date. Möchten Sie das kurz zu dem Thema auch noch einbringen?
Ja, gerne. Wir haben in dieser Ausstellung uns nicht nur sklavisch jetzt an Nudeldesign und die Werkzeuge dazu und Poster und Verpackungen gehalten, sondern haben ein bisschen Kunst mit eingebracht, aber eben auch so Anekdoten oder ja, einfach Geschichten drumherum. Mhm. Natürlich spielen auch die Spätzle, das war Stichwort von dir, eine große Rolle in der Ausstellung. Wir wären ja nicht hier in Ulm, wenn wir nicht auch das Thema Spätzle aufgreifen würden, in Unterscheidung zu Nudeln und Pasta. Aber wir haben uns auch erlaubt, einen Aprilscherz der BBC zu zeigen, den man eben anschauen kann. Am 1. April 1957 hat die BBC in England, in Großbritannien, den ersten Aprilscherz über einen öffentlich-rechtlichen Sender laufen lassen. Das war als ein Nachrichtenbeitrag konzipiert. Es wurde berichtet über die Spaghetti-Ernte im Tessin. Man sah die Menschen tatsächlich von Bäumen die Spaghetti ernten, ein Spaghetti-Ernte-Dankfest dazu veranstaltend. Und das hatte dann zur Folge, dass in den Tagen danach die BBC bombardiert wurde mit Anrufen von interessierten Zuseherinnen und Zusehern, die unbedingt wissen wollten, wo sie einen Spaghetti-Baum kaufen können, um ihn pflanzen zu können. Man muss dazu wissen, dass in Großbritannien Spaghetti damals noch ein exotisches Lebensmittel waren und man kannte es nur aus der Dose.
Mhm. Ja, insofern haben die Leute dann vielleicht auch danach ein bisschen einfach was dazugelernt, auch wenn das ein netter Aprilscherz war. Mhm. Und auch diesen Ausschnitt, habe ich verstanden, den kann man in der Ausstellung dann auf jeden Fall
sehen. Dieses Video kann man in der Ausstellung sehen und man kann sich auch selbst betätigen in der Ausstellung. Wir haben interaktive Stationen, da kann man dann raten, welche Nudelform kommt aus welcher Matrize, weil heute in den großen Industriebetrieben wird der Teig mit viel Druck gepresst durch Formen. Und manchmal ist es sehr spannend, einfach zu schauen, welche Nudelform kommt aus welcher Öffnung. Und so haben wir verschiedene Stationen, wo man selber was tun kann und raten kann und sich die Themen aneignen kann.
Natürlich die Frage bei selber tun, die Frage ein bisschen, wie soll man sagen, auf der Zunge, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man auch mal Probe beißen irgendwo oder das eher nicht?
Wir bieten einen Kochkurs auch an, Spätzle, Schab- und Pasta-Kochkurs. Ja, aber dieses selber anbeißen sollte man vielleicht eher dann nur mit den selbstgekochten und gekauften Nudeln tun.
Schön. Ich würde vorschlagen, nochmal ganz kurz Ihre Webadresse, sowohl eben das Museum Ulm als auch vielleicht von der aktuellen Ausstellung einfach nochmal sagen, dass die Leute auch nochmal wissen, wo sie online sich ein bisschen informieren können. Frau Faller.
Genau, für alle, die Lust haben, die Ausstellung zu besuchen, die Infos gibt's auf museumulm.de und hfgarchiv.de.
Ich glaube schon.
Man findet die Information im Internet und die Ausstellung heißt Al Dente Pasta und Design.
Schön. Und wir haben es gesagt, noch das ganze Jahr soweit auf jeden Fall geöffnet. Also wer im Sommer oder im Herbst oder im Winter ein bisschen Lust hat auf Museum und nicht in das Museum Ulm kann, wegen Bautätigkeiten, darf gerne vorbeischauen. Mhm. Sehr schön. Ja, gibt es sonst noch irgendeinen aktuellen Anlasspunkt oder irgendwas, den wir noch auf die letzten 20 Sekunden nennen müssten aus dem Museum?
Ich habe den besten Grund, da jetzt hochzufahren. Wir haben temperierte Räume. Es ist sehr angenehm in der Ausstellung.
Das ist ein Argument, gerade in der Hitze in der Sommer. Das ist ein guter Hinweis. Mhm. Schön, ansonsten, wir gucken mal auf die Uhr, 16:59, 25 Sekunden, heißt, wir sind mit der Plattform auch schon wieder durch. Das war dann von dieser neuen Reihe, Museum Ulm, glaube ich, die erste Ausgabe. Ich freue mich, dass Sie da waren und wir heute ein bisschen wieder dazugelernt haben. Mein Name ist Michael Trost, eine Moderation, und meine Gäste waren
Stefanie Date,
Linus Rapp
und Katharina Faller. Vielen Dank.
Wir sagen gemeinsam vielen Dank fürs Zuhören, wünschen einen schönen Nachmittag, macht's gut, bis bald und die Plattform in Kürze wieder. Bis dann, tschüss.